Einmal im Monat findet das große Rebalancing statt vom BX-Musterportfolio. Heute ist es wieder soweit. Ja, ein Titel, der reinkommt, hatten wir schon mal drin. Ein Börsenbetreiber aus Europa, ein sehr großer.
Richtig, also groß kann man nicht sagen im Vergleich zu den amerikanischen Players. Aber was wichtig ist bei Euronext, guter Titel. Wir haben vielleicht einfach zu früh rausgeschmissen einmal. Aber wenn man jetzt die Zahlen ansieht, dann muss man sagen, es ist eine richtige, perfekte David-Schere. Warum? Zuerst einmal fundamentaler Bewertungsabschlag von 16,12%. Und die Marktkapitalisierung ist bei 16,12 Milliarden Euro. Das ist also nicht in dieser Größe wie eine Chicago Mercantile Exchange. Da spielt man nicht, auch nicht deutsche Börse. Einiges kleiner. Haben natürlich ein potenzieller, ich sage immer potenzieller Übernahmekandidat, wenn man die Zahlen genau anschaut. Warum, erkläre ich gerade. Zuerst mal eben 16 Milliarden Market Cap und jetzt kommt die berühmte Deklination der David-Schere. Das muss man sagen, dieser Titel muss eigentlich haben. Warum? Umsatz lag im 2023 bei 1,475 Milliarden und geht drauf auf 2,316. Das ist mal der erste Teil der David-Schere. Jetzt kommt das viel Interessantere. Die EBIT steigt von 790,4 Millionen Euro auf 1,401. Unsere Schnellrechner merken, was da passiert. Die EBIT-Marge in Prozenten steigt von 53,6% auf 60,48%. Und jetzt sagst du, wow, ist so. Das ist einer der besten Titel in Europa mit dieser EBIT-Marge. Und dann das Interessante für dich, was du immer fragst, Dividende springt von 2,48 Euro pro Aktie auf 4,34. Das ist okay, nicht überragend. Aber was viel interessant ist, wenn man die Dividende reinvestiert, der Buchwert je Aktie springt von 38,06 Euro auf 59,57. Das heißt, wir haben hier ein sogenanntes Börsenschnäppchen von einem Börsenbetreiber.
Ja, und Börsen insgesamt liefen gut, also auch die Börsenbetreiber in dem Fall. Immer wenn die Börsen gut läuft, hohe Volatilität gibt, aufgrund externer oder auch sonstige Faktoren, was in der Weltgeschichte so passiert, heißt das im Umkehrschluss auch meistens, dass die Börsenbetreiber gut laufen. Auch hier der Fall. Siehst du, dass es so weitergeht, dass die Vola weiter anwächst oder auch auf dem Niveau bleibt? Oder was ist auch vielleicht auf der anderen Seite das größte Risiko, dass die Umsätze zurückgehen?
Also zuerst mal, ich glaube, wichtige Frage bei Börsenbetreibern, wir kennen es ja auch von uns, von der BX, die Erweiterung des Produkteportfolios. Ich glaube, es geht nicht mehr so um die Volatilität, sondern es geht um ganz neue Produktgruppen, die reinkommen bei der Euronext. Denken wir auch wieder bei der BX. Auch da Kryptos, Digitals und alles, das gab es vor 3 oder 5 Jahren in dieser Form nicht. Das gleiche Spiel bei Euronext, jetzt auch ein bisschen bei IPOs dabei. Also es ist eine Erweiterung der Börsenbetreiber, die eher mit sinkenden Margen rechnen müssen. Aber summa summarum, aufgrund des Umsatzwachstums können sie diese Margenreduzierung wettmachen und haben dann auf der längeren Frist haben sie mehr Buchwert, mehr Dividende und mehr EBIT-Marge. Das heißt, wir haben hier das Optimum einer Firma und genau Euronext ist nicht zu klein, um aufgefressen werden, aber auch nicht zu groß, um jetzt der große Elefant im Porzellanladen zu spielen.
Ja, und wie ist der gelaufen seitdem?
Gut, aber nicht überragend. Ich sage es dir ganz offen, über 12 Monate plus 17,1 versus 5,7 plus für den Index und über 5 Jahre okay. Plus 77,5 versus plus 26,3. Eine klare Outperformance, aber wenn du das vergleichst mit dem Nasdaq 100 natürlich im Rückstand. Aber wenn man das sieht, für Europa absolut sehr gut.
Ich komme nochmal schön zurück zu der Frage davor, Risiken bei den Börsenbetreibern. Was siehst du als größte Risiken derzeit?
Also dass einfach, dass eine Handelsflaute stattfindet oder dass es Probleme gibt, ich sage es von der Seriosität einer Börse, oder? Und das ist, glaube ich, bei der Eurodex nicht in Frage gestellt. Das heißt, wir haben hier ein hochtechnisiertes Unternehmen, das relativ stark funktioniert. Was nicht auch klar ist, bei Euronext der Vorteil, man ist nicht in diesen heiklen Geschäften, Hightech, bis es so stark involviert mit diesen Kundentrades oder über diese Hightech-Plattform. Ich glaube, es ist ein moderates Unternehmen, das über die letzten 10 Jahre absolut super performt hat. Und die Bewertung ist nach meiner Meinung eben zu günstig für das Unternehmen, weil wenn du eine EBIT-Marge hast, erwartet von über 60% im 2028, dann hast du wirklich einen absoluten Wundertitel. Und ich sage dir ganz offen, auch 55% würden reichen, aber 60%, das ist eine Ansage. Und es ist, sage ich immer wieder, es ist Die Firma wird in das Schaufenster gestellt. Vielleicht kommt ein Amerikaner und sagt danke vielmals und kauft dieses Unternehmen auf. Ich glaube, eine deutsche Bank, also deutsche Börse kann das nicht machen, weil das wären zu viele Asset Concentration, oder? Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Amerikaner hier reinkommt und sagt, danke vielmals, ich kaufe das Unternehmen, weil 16 Milliarden Market Cap plus Aufschlag, das kann ein amerikanischer Börsenbetreiber stemmen.
Ja, wir werden es weiter beobachten. Wie gesagt, neu auf der Liste. Also folglich ist ja auch die nächste Zeit noch im Musterportfolio.
Richtig gesehen.
Beim zweiten Unternehmen bleiben wir im ähnlichen Bereich. Weitestgehend vielleicht auch Infrastrukturbetreiber, wenn man so will, für die Finanzbranche.
Ja.
In der Schweiz weniger bekannt, wahrscheinlich der Titel. Wie bist du auf den gestoßen?
Also zuerst mal ganz offen, das ist eine schlaue Frage von dir. Zuerst mal, der Bewertungsabschlag liegt bei 15,5% laut meiner Maschine. Das heißt mal das Erste. In diesem Hightech-Bereich, wo die Firma ist, ich meine, Applikationen für Fonds und Konsorten, ist natürlich das ganz klar. Das ist eine Sensation, weil all diese Titel sind bei einem Bewertungsaufschlag versehen. Ich gebe als Beispiel jetzt, du hast gesehen, Palo Alto Networks ist nach sehr guten Zahlen 10% gestürzt nach den Nachbörsen. Hier hast du mehr Stabilität, Langfristigkeit und natürlich die Story, die stimmt. Warum stimmt sie? Weil das Unternehmen schon relativ gute Zahlen hat, nicht überragende, aber Stabilität ist hier wirklich gefragt und das macht diese Aktie richtig spannend.
Dann lass die Katze aus dem Sack, welcher Titel ist es und wie sehen die Zahlen aus?
Also SEI Investments, das kennt glaube ich niemand so in Europa. Ich sage es auch, es ist ein kleinerer Titel, 13,1 Milliarden Market Cap, 15,5% Bewertungsabschlag, das ist genau das, was wir suchen. Umsatz lag im 2023 bei 1,92 Milliarden und geht rauf auf 2,95, das ist relativ viel prozentual. EBIT springt von 424 Millionen im 23 auf 940,5. Dein Herz schlägt schon höher. Warum? Weil die EBIT-Marge springt von 22,11 auf 31,85. Das heißt, wir haben hier eine massive Steigerung des Umsatzes, eine noch bessere Steigerung des EBITs und dann explosionsartig EBIT-Marge steigt. Das heißt, wir haben hier die optimale Welt der sogenannten berühmten Double-Share. Warum auch? Weil die Dividende geht von 0,89 US-Dollar auf 1,231. Das ist vielleicht nicht so überragend, sage ich dir ganz offen, aber für einen Technologiewert in Amerika absolut verrückt. Und was das Schöne daran ist, die Buchwertsteigerung, nämlich von 16,25 US-Dollar auf 24,27 US-Dollar. Das heißt, über 50%. Du hast noch die Dividende reinvestiert in die Aktien, dann hast du wirklich etwas ganz Gutes.
Und wie ist der Titel bisher gelaufen?
Er ist okay, nicht überragend, aber ich glaube, das ist diese Stabilität, wie wir suchen jetzt im BX Morning Call Portfolio. Plus 25,9 versus 18,9 für den Index. Das ist relativ sehr gut. Und über 5 Jahre plus 94,6 versus 66,1.
Wird aber, hast du glaube ich gerade schon ausgeführt, eher zu den Technologiewerten wie zu den Finanzwerten dazu gezählt.
Von Technologie plus, ich sage Technologie plus, es ist keine Software in dem, es ist einfach schon wirklich erweitert. Und ich kann mir vorstellen, dass eine der ganz großen Banken, ich denke JP Morgan oder Citigroup, vielleicht das Auge wirft auf diese Firma und sagt, okay, wir wollen jetzt wirklich noch auf diese Kunden Zugriff haben, oder? Und das wäre nicht optimal, wenn man das kaufen würde. 13,1 Milliarden Market Cap. Du siehst, wir sind jetzt tiefer in der Market Cap wie vorher. Das sind natürlich sogenannte mögliche Takeover-Kandidaten, die eines Tages eintreffen können. Das macht relativ viel Sinn und Spaß. Und wenn ich sage, 15,5% Bewertungsabschlag fundamental, dann macht diese Aktie richtig Sinn auf den zweiten Blick.
Ja, und auch bei der dritten Aktie bleiben wir in Amerika und auch im Finanzbereich. Mhm. Da machen wir es heute ein bisschen anders. Du sagst noch den Titel und dann schauen wir aber auch die drei Titel noch etwas genauer an, die rausgeflogen sind. Und den dritten Titel, den wir jetzt besprechen, machen wir in der nächsten Show noch etwas ausführlicher.
Genau, und ich glaube, das Wichtigste ist Ameriprise. Und wir haben ja vor kurzem einen CEO von SMZH Zürich. Also das ist ein Player, der macht das Gleiche, nur in größerer Form. Ameriprise ist der giganteste Nummer 1 in Amerika für die freien Vertriebsberater. Und man weiß ganz einfach, dass die großen Banken wie eine BNP, eine UBS, ein Auge drauf geworfen haben auf diese Firmen, weil das ist relativ interessant. Du hast relativ schnell extrem viele Assets, ohne viel zu bezahlen. Und das ist eine neue Welt. Das heißt, in Amerika werden immer wie mehr Gelder von den Anlegern nicht mehr über die Banken verwaltet, sondern eher über die freien Vermögensverwalter, weil die haben natürlich dann eine viel engere Betreuung, wie das möglich ist. Und das ist auch gleich das System wie bei SMZH. Du hast nicht mehr diese Silos, sondern hast die individuelle Beratung und das wird über längere Frist, ist die Kundenbindung besser und natürlich auch die Margen werden dann interessanter.
Ja, ganzheitlicher Ansatz bringt dem Kunden sicher dann auch mehr. Wie gesagt, bin sehr gespannt auf die Zahlen, wenn du genau. Die nächstes Mal mitbringst. Jetzt haben wir aber auch auf der anderen Seite ein weinendes Auge. Es fallen 3 Aktien aus dem Musterportfolio raus und unter anderem natürlich auch ein Schweizer großer Wert.
Ja, aber ich fange zuerst mit den Franzosen an. BNP hat uns ja relativ gut begleitet die letzten Jahre. Und jetzt hat es auf einmal Bumm gemacht. Man weiß nicht warum. Und ich habe gesagt, wenn BNP auf einen Schlag so viel verliert gegenüber dem Index, dann stimmt das nicht. BNP hat über die letzten 30 Tage minus 7,8 verloren und der Index nur 4%. Das heißt, wir haben hier eine Diskrepanz und wir sagen immer wie mehr, wenn ein Titel derart verliert über 30 Tage, dann schmeißen wir ihn raus. Wir warten nicht mehr auf gute Zeiten, sondern wir sagen, das sind schlechte Zeiten, oder? In diesem Sinne sagen wir, danke vielmals BNP, war eine gute Geschichte, aber leider ist jetzt die Story für einmal vorüber. Das ist vielleicht auch die Konsequenz, die wir jetzt drinnen haben im System, sagen, wir warten nicht mehr zu, wir sagen klare Entscheidungen, die 3 schlechtesten gegen den Index, die schmeißen wir raus und bringen neue Pferde ins Spiel ein.
Ja, zweites Pferd, das diesmal rausfällt?
Es kommt aus Spanien, ist Iberdrola, für mich enttäuschend, minus 4,8% versus minus 1% für den Index, also auch hier ganz klar, unerklärliche Diskrepanz. Für mich sind es einfach Zahlen, die da stattfinden. Also das Verluste an der Börse von relativ sehr großen Indextiteln. Wenn die so viel verlieren, dann stimmt etwas im System nicht. Und da sage ich, ich weiß nicht warum. Es ist keine Erklärung und für mich ist es nicht nachvollziehbar. Das heißt, wir müssen da vorzeitig agieren und sagen, Iberdrola raus.
Ja, die war seit Oktober 25 im Portfolio und dann der Schweizer Wert noch, zu dem wir noch kommen, war seit Mai 25, also schon sehr lange im Musterportfolio. Wer fliegt noch raus?
Swiss Life. Und es ist interessant, du hast ja gehört, vor kurzem wurden ja 600 Leute abgebaut. Niemand versteht das. Was ist da los, oder? Wenn eine Swiss Life, wo extrem gut positioniert ist, 600 Leute rausschmeißt, da muss man sagen, da ist etwas im Busch, wo wir nicht wissen. Die Index, der Titel hat auch relativ stark verloren. Minus 4,1 versus minus 0,2 von Index. Das auf einen Monat ist relativ viel. Das heißt, die Alarmglocken leuchten bei mir rot auf. Das heißt, wir müssen da wirklich eine Entscheidung treffen und sagen, danke vielmals, Hoffnung auf die Zukunft eher nicht. Aber ich sage immer wieder, die Geschichte von Swiss Life an und für sich ist beeindruckend in den letzten 20 Jahren. Da muss man sagen, das Management hat eine ausgezeichnete Arbeit gemacht. Aber jetzt ist wahrscheinlich der Peak erreicht und das heißt, wir müssen die Aktie rausnehmen.
Aber du sagst, sie haben seither ein gutes Management gehabt. Vielleicht ist das Management nur sehr vorausschauend, wenn sie wenn es gut läuft, schon an auch Arbeitsplatzabbau denken. Natürlich für die Betroffenen nicht schön, aber aus Sicht des Aktionärs ja eigentlich also nicht die schlechteste Sache, wenn man Weitblick beweist.
Ja, aber ich glaube, und ich komme jetzt vielleicht, was ich früher studiert habe, ich glaube ganz offen gesagt, lieber David, weißt du, wenn du jetzt Leute rausschmeißen musst in dieser Höhenzahl, oder? Da gibt es Friktionen und du weißt nicht, wer der Richtige ist, wo man rausschmeißen soll. Ich glaube, das Problem ist, wenn du derart viele Leute auf einen Schlag rausschmeißt, oder rausbringst, das sind ja nicht Leute, die wohl schlecht gearbeitet haben, oder? Und dann ist natürlich die große Frage, ist wirklich das richtig gewesen, wenn man diese Personen rausgenommen hat? Ich bin aus persönlicher Hinsicht sage ich immer, wenn ein derartiger Cut stattfindet, dann macht das weh. Und es sind meistens nicht die richtigen Entscheidungen, die da rankommen. Es ist immer die Frage auch politisch, wie du positioniert bist. Und ich glaube, wenn Politik in ein Unternehmen reinkommt und bei 600 Leuten ist natürlich auch viel Politik dabei, oder? Das macht weh. Ich sage es nochmals, Swiss Life ist für mich ein Top-Unternehmen, aber diese 600 Leute, das ist für mich einfach zu viel, oder? Das ist, wenn du jetzt 100 genommen hättest, sage ich, okay, man muss ein bisschen Fett abschneiden, aber wenn du 600 Leute, dann hast du natürlich auch viele Familienväter, du hast viele Leute, die vielleicht 55 oder 60 sind, die vor 20 Jahren für die Swiss Life gearbeitet haben. Und es ist ja nicht, dass sie etwas Negatives gemacht haben, Schlechtes gemacht haben, sie werden einfach abgebaut. Nur wenn du jetzt die Zahlen anschaust von der Swiss Life, die waren ja relativ gut im ersten Halbjahr, sind nicht überragend, man hat nicht mehr das Wachstum gehabt im Asset Management und Wholesale-Bereich, das hat vielleicht ein bisschen geschwächt, oder? Aber ich sage nochmals, und das ist vielleicht wichtig an unsere Zuschauer, Swiss Life ist wirklich eine gute Firma, sehr gut. Und natürlich ist die Konkurrenz immer wie härter. Auch die Banken kommen jetzt rein in dieses Geschäft wieder zurück, oder was sie früher verschämt haben. Also die Kunden unter 1 Million, da wird es härter gekämpft. Du siehst auch, die ZKB hat jetzt ein neues Department reaktiviert, oder? Für die Kunden unter 1 Million. Also da gibt es wieder, da, dieser Kampf findet jetzt wieder statt. Und das heißt auch, dass die Margen runtergehen. Und ich finde es schade für jeden dieser Personen bei der Swiss Life, wo es rauskommt. Es tut mir leid, das so zu sagen. Ich finde, da muss jetzt der Aktionär ein bisschen im Rückstand sein, Rücktritt zu sagen, okay, nicht gut, macht keine Freude. In diesem Sinne, glaube ich, muss man auch ein bisschen Menschlichkeit zeigen. Auch wenn wir immer performancegetrieben sind, wir zwei, müssen wir sagen, es tut mir leid für die Angestellten. Und ich sage, ich glaube, der Entscheid ist richtig gewesen, dass wir Swiss Life rausgenommen haben.
Ja, wir werden die 3 neue Aktien, die wir aufgenommen haben, weiter beobachten. Herzlichen Dank für deine Ausführungen.
Und dir, lieber David, auch.